Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Folge 10. Astrid, schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal vor für alle, die dich nicht kennen. Astrid Aschenbrenner, du bist Creatorin, Unternehmerin, hast ein Upcycling-Modelabel, bist Podcasterin, Autorin und das klingt alles total aktiv und total online. Gut, dass du dann heute die Gesprächspartnerin bist, wo wir viel über Offline und mentale Gesundheit sprechen. Wir werden über Abgrenzung sprechen, über Verantwortung in einer Branche, die nie offline ist. Und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ich weiß ja aus verlässlichen Quellen, dass du auch nicht nur zu Inspirationszwecken auf TikTok und auf Instagram bist.
Wer sagt das?
Wo kannst du nicht wax swipen?
Wax swipen. Also so guilty
pleasure,
ne?
Wo bleibst du hängen, genau? Was ist dein Rabbit Hole?
Ich muss ja sagen, ich bin irgendwie auch in diese ASMR-Schiene reingerutscht. Ich weiß das. Ich weiß nicht warum. Das finde ich schon manchmal, muss ich in der richtigen Stimmung sein, meistens eher abends, irgendwie beruhigend. Und wo kann ich noch nicht wegswipen? Bei Essens-Content, wenn es so richtig geil gefilmt wird, wenn das einfach, ja, das mache ich dann vorm Schlafen gehen, was besonders gut ist.
Gehst du mit Hunger schlafen?
Ja.
Wunderbar.
Also Texturen offensichtlich sind mein Ding.
Stimmt, ja. Ich weiß ja über dich relativ viel persönlich und ich glaube, wir dürfen heute auch ein bisschen persönlicher werden. Ich würde gerne mit einer Frage starten, die dich in der Vergangenheit schon öfter beschäftigt hat, nämlich: Wie merkst du, wann dir Social Media zu viel wird und was bedeutet zu viel sein, zu viel werden?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege, wie es mir zu viel werden kann. Also es kann mir als Konsumentin jetzt gar nicht als Creatorin einfach zu viel werden, wenn ich merke, okay, ich drehe den Schaß einfach automatisch auf. Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass wenn du das Handy in die Hand nimmst.
Natürlich nicht.
Und einfach so automatisch auf dieses, so da, wo die App auch platziert ist auf dem Handy, automatisch hinklickst, obwohl du was komplett anderes machen wolltest, keine Ahnung, den Kalender aufmachen oder irgendwas, da merke ich oft so, oh.
Wie automatisiert das eigentlich ist,
das ist
gell?
Ekelhaft. Beziehungsweise, wenn ich auch wirklich mich so beim Doomscrollen dann irgendwie so erwische. Aber als Creatorin sind das nochmal ganz andere Dinge. Das ist dann wirklich, wenn ich merke, okay, ich folge dann doch vielen aktivistischen Accounts, von einer Krise in die nächste geswiped. Wenn ich so die Stories durchgehe, ist da eine Petition, hier ein Skandal, da wieder was aufgedeckt worden, mein Schädel explodiert.
Das sind so Momente, wo du das Handy quasi an die Wand pfeffern willst und du denkst, ich möchte niemanden hören, niemanden sehen, nicht erreichbar sein.
Ja, oder einfach nur mich eingraben und so tun, als würde das alles nicht passieren.
Und du hattest ja schon einen Burnout, darüber sprichst du ja, oder hast in der Vergangenheit schon darüber gesprochen und hast auch darüber gesprochen, dass es vor ein paar Jahren schon mal einen Moment gab, wo du das Gefühl hattest, du kratzt wieder so ein bisschen dran. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du Signale heute früher erkennst, als du das vielleicht vor ein paar Jahren noch getan hast?
Ja, das heißt aber nicht, dass ich sie gleich umsetzen kann.
Also sie werden noch wegignoriert manchmal.
Wegignoriert ist es gar nicht so. Manchmal ja, gebe ich dir recht. Aber es ist oft ein, okay, jetzt erkenne ich's, aber was mache ich denn jetzt? Also wieso bin ich denn jetzt schon wieder hier gelandet? Ich bin seit gut 10 Jahren eigentlich in Therapie und weiß in der Theorie alles. Ich verstehe alles, ich bin quasi rationaler Profi, aber es dann auch wirklich umzusetzen. Und es ist dann oft wirklich so, man ist da ein bisschen gelähmt, wenn man eigentlich merkt, okay, jetzt läuft gerade alles falsch. Jetzt passieren gerade Dinge, mein Körper zeigt mir Dinge, meine Psyche zeigt mir Dinge und ich schaff's trotzdem nicht aus meiner Haut. Also das ist auch noch ein ziemlich schieres Gefühl. Also ich bin auch kein Profi.
Vielleicht ja auch gerade deswegen, weil man oft, also bei mir kenne ich das so, dieser Punkt der Überforderung ist oft, wenn ja auf der To-Do-List noch 100 Dinge stehen.
Genau.
Und dann ist es ja ganz oft so dieses, ja, aber es bringt jetzt halt auch nichts. Also dieser, ich möchte mich irgendwo hinlegen und das Licht abbrennen und niemanden hören und niemanden sehen, geht oft nicht, weil ich muss ja.
Ja, jein. Als selbstständige Person denke ich mir halt oft, und da zitiere ich gerne meine Freundin die Sophie, die immer sagt, wir operieren nicht immer von den Herzen, müssen du mal sterben. Gell? Also müssen, ist immer die Frage, wer macht diese Regel aus?
Fair, ja.
Und man merkt ganz oft, dass es nicht sein muss. Und wenn man die Dinge dann mal kommuniziert und irgendwie auch, weiß nicht, wenn es um eine berufliche Geschichte geht, einfach eine E-Mail schreibt oder anruft oder sagt, du, kann ich das einfach morgen machen? Oder passt es für dich auch, wenn ich dir das nächste Woche schicke? Und man wird überrascht sein, wie oft es komplett wurscht ist. Und wenn du diese Dinge immer wieder ausprobierst, merkst du, dass viele Dinge nicht passieren müssen, sondern du dir dieses Müssen irgendwo in deinen Wortschatz so angewöhnt hast oder eingeflochten hast, dass es sich so anfühlt wie Müssen. Aber es ist ganz oft kein Müssen. Wie oft kann man Müssen sagen?
Müssen. Wenn wir so ein paar Jahre zurückgehen, zu deinem ersten Burnout auch, ist das etwas, was Social Media related war? Wurde dieses Burnout unter anderem dadurch ausgelöst?
Gar nicht. Das war alles noch vor, pre-Social Media, genau.
Aber hast du trotzdem, ich habe vorher gesagt, vor ein paar Jahren ging es dir ähnlich, Parallelen erkannt, in wie es dir ging? Warnsignale, Zeichen, wo dein Körper oder deine Psyche gesagt hat, jetzt wird's eng.
In Bezug auf Social Media meinst du jetzt, oder?
Das erste Burnout war quasi unrelated to Social Media. Das zweite war dann schon zumindest in der Phase. War das mit ausgelöst, das zweite durch Social Media? Oder war das einfach, warst du da schon aktiv, aber eigentlich hat es damit nichts zu tun gehabt?
Ich glaube, es wird so ein bisschen wieder eine Überladung gewesen sein. Und Social Media war halt da schon ein großer Teil meines Lebens. Ich war da jetzt dann schon 3 Jahre offiziell wirklich Vollzeit als Wiener Kind tätig. Das heißt, es war einfach ein großer Bestandteil. Und zusätzlich dazu habe ich dann im Einzelstück auch noch gegründet, meine Modemarke und so, und habe da sehr viel Fokus drauf gelegt. Das heißt, ich hatte irgendwie so 2 Vollzeitjobs und insofern hat das dann natürlich dazu beigetragen, weil ich habe dann auch natürlich, man kennt es, das ganze Game, das sich ständig verändert. Du bist irgendwie mit einem Arsch auf 2 Kiertagen und weißt nicht, bist nirgendwo so richtig. Und ich habe mich genug für die Startup-Szene gemacht, also fürs Einzelstück, und ich habe aber auch nicht genug für Social Media gemacht und war überall irgendwie so hinterher. Und habe nicht genug gemacht. Und dieses nicht immer
für
hinterher
dein Gefühl
zu sein.
Nicht genug gemacht.
Genau. Dieses Gefühl, immer hinterher zu sein, ist halt einfach ein Status, der sich irgendwann nicht mehr gut anfühlt und der einfach zu viel wird.
Und was waren die ersten Warnsignale rückblickend, wo du gedacht hast, eigentlich hätte ich vielleicht auf die reagieren sollen? Du hast gerade gesagt, hören tust du sie manchmal eh, aber du reagierst nicht drauf.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, damals waren so die ersten wieder mal so, dass ich mich so zurückziehen wollte. Weil ich alles andere, ich mache das gerne, ich würde dann so mein soziales Umfeld auf Pause drücken, weil die sind ja verständnisvoll, die sind ja für mich da, die verstehen mich ja, die kann ich pausieren. Und das war für mich auch nachher, dann jetzt springe ich ein bisschen nach vorne, das war so 2 Jahre später dann so ein bisschen ein Aha-Erlebnis zu sagen, Moment, wieso pausiere ich das, was mir eigentlich Energie gibt? Um die ganze oder die restliche Energie, die ich in mir drinnen habe, in das zu stecken, was mir eigentlich Energie entzieht. Also eine komplett dumme Gleichung. Aber das ist immer so mein erster Schritt. Ich pausiere das, was mir eigentlich gut tut, weil ich mir denke, das kann jetzt warten, das hat jetzt keine Priorität. Also die Prioritäten haben sich verschoben. Und klar, wenn ich dann nichts bekomme, wo Energie in meinen Kreislauf kommt, dann ist das wie ein Fass ohne Boden. Und ich habe dann nur reingehaut und habe mir aber nirgendwo erlaubt, wieder mal aufzuladen. Und das hat sich mein Körper dann wieder genommen. Das heißt, ich war dann wieder krank, ich war super müde, ich habe viel geschlafen, ich habe am Wochenende irgendwie so gefühlt wieder nur ins Leere gestarrt und so. Also man hat dann einfach so gemerkt, irgendwie die Luft ist raus, und habe dann auch sofort wieder Therapie begonnen. Ich war damals nicht in Therapie und das war so der erste Schritt, wieder den zu machen.
Du verdienst ja sehr, sehr viel Geld. Du verdienst ja sehr, sehr viel
ich
Geld.
Ich verdiene extrem viel Geld. Folgt mir für mehr Tipps.
Ich wollte
mit meiner Managerin. Ja.
Ein Großteil deines Einkommens wird über Social Media generiert.
Ja.
Und das ist ja eine Branche, in der dauernde Sichtbarkeit irgendwie ein bisschen ein Teil des Jobs ist. Mhm. Aber ja auch unser Selbstbild, unsere Selbstwahrnehmung massiv beeinflussen kann. Mhm. Und ich glaube, davon sind wir auch alle nicht gefeit, so ein bisschen, egal wie sehr man das nicht möchte, immer mal wieder so Impulse zu bekommen, gerade wenn auch Likes und Kommentare so diese tägliche Rückmeldung sind, bist du erfolgreich, unter Anführungszeichen, ist das, was du tust, gut, richtig, wichtig, wie auch immer. Wie beeinflusst diese dauernde Sichtbarkeit unser Selbstbild aus deiner Sicht?
Extrem, extrem. Also ich bin jetzt 36 und will mir nicht ausmalen, wie das wäre, wenn ich jetzt 25 wäre, aber extrem. Also da sind wir, glaube ich, auch nicht ehrlich genug zu uns selbst. Ich glaube, dass es natürlich manchen stärker und manchen nicht so stark auffällt. Aber ich merke es alleine, wenn ich mir denke, wie sich mein Verhalten geändert hat zu Kleidung, zu Mode, zu Styling, weil ich mich einfach jeden Tag anschauen muss. Ich halte mir jeden Tag eine Kamera in die Fresse, oder halt, sagen wir, 3-mal in der Woche eine Kamera in die Fresse. Dann überlegt man sich schon, was man sich anzieht. Und dann überlegt man sich, jetzt habe ich diesen Pulli schon 17 Mal angehabt in Videos. Also es werden plötzlich irgendwie Probleme erschaffen, die gar keine sind. Weil man es eben überall sieht. Jeder hat schaut irgendwie aus, wie aus dem Ei gepellt, oder die CreatorInnen werden immer jünger, I don't know. Also man sieht einfach Dinge, die einen halt triggern, und da kannst du noch so gefestigt sein, du bist trotzdem in einem oberflächlichen, oder einem, sagen wir nicht oberflächlich, sondern einem visuellen Business. Es geht halt viel um Videocontent.
Hast du das Gefühl, es gibt einen Unterschied, wie du dich online zeigst und wie du dich offline fühlst? Und hast du das Gefühl, dass es oft in Zeiten, wo du dich vielleicht offline nicht so gut fühlst, du das überkompensierst online?
Gute Frage. Wahrscheinlich schon. Ich versuche es eigentlich immer ganz offen zu zeigen, aber es hat manchmal auch keinen Platz. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie, glaube ich, nicht so pauschal beantworten. Ich bin dann schon eher offline, wenn es mir nicht gut geht, einfach. Also dann entscheide ich mich dazu, einfach nicht zu posten oder nicht online zu sein. Ich teile es dann vielleicht im Nachhinein. Also ich spreche dann schon drüber, wenn so Dinge passieren. Manchmal ist es auch extrem impulsiv. Also wie ich damals in diesem erneuten Burnout-Strudel war, ich saß dann an meinem Schreibtisch und habe mir gedacht, was mache ich eigentlich? da mein Handy in die Hand genommen und habe einfach, das habe ich noch nie gemacht zu dem Zeitpunkt damals, habe so einen FaceTime-Content-Reel aufgenommen und habe einfach wirklich in die Kamera ungeschminkt irgendwie gesprochen und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin komplett überfordert, ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin und ich wollte euch das nur mal zeigen, so geht's mir aktuell. Und das ist manchmal auch ein Anliegen, das ich irgendwie verspüre, aber es ist wirklich unterschiedlich und kommt auf die Phase an. Aber ich versuche trotzdem irgendwie da offen mit meiner Community umzugehen, einfach weil ich auch weiß, dass viele mir genau wegen diesem Content auch folgen und weil ich einfach zeigen will, dass es auch koexistieren kann. Ich kann mich super erfolgreich fühlen und super stark und toll, aber kann gleichzeitig trotzdem ganz schwache Momente haben. Das kann koexistieren, weil wir brauchen immer so Bilder.
Entweder oder.
Das gibt's aber nicht.
Oder du bist am erklimmst den Berg.
Voll.
Gefühlt ist es ja auch ein ganz schmaler Grat zwischen, ich bin ehrlich und sage zum Beispiel zu meiner Community, hey, mir geht's gerade nicht gut und ich schlachte auch meine eigene Misere unter Anführungszeichen auch ein bisschen auf. Also man sieht ja immer wieder unter so Videos von CreatorInnen, die weinen, wo dann Leute hinschreiben so, ja klar, ich stelle mal zuerst die Kamera auf. Finde ich, ist auch grundsätzlich ein gerechtfertigtes Kommentar. Hast du einen Take dazu? Was ist diese Linie zwischen quasi Vermarktung und ehrlich sein?
Ich habe damit irgendwie am Anfang auch, fand ich es verstörend und dann habe ich es so ein bisschen hinterfragt, weil ich mir gedacht habe, wir haben halt auch irgendwie ein paar Emotionen glorifiziert. Lachen darf jeder. Wütend sein ist schon mal schwierig als Frau. Also wenn du dich wütend zeigst, ist es auch schon mal etwas, was nicht so gern gesehen wird. Und weinen ist auch immer Selbstdarstellung. Und ich denke mir, eigentlich sollten wir da anfangen zu sagen, warum werten wir Emotionen unterschiedlich? Und warum ist jetzt, wenn ich lache und am Strand renne in Slow Motion mit meinem Freund und ihn rund um dumm wirbel und whatnot, ist das keine Selbstdarstellung? Warum sind wir damit viel okayer, das zu sehen, das Glück zu sehen von anderen und dann darüber vielleicht neidisch zu sein, heimlich, aber nicht okay, wenn jemand weint. Ich habe jetzt auch kein Bedürfnis, wenn ich weine, auf Record zu drücken. Das ist für mich ganz weit weg. Aber ich kann trotzdem verstehen, wenn jemand sagt, hey, das gehört auch zu mir dazu und das möchte ich zeigen. Aber da geht es, glaube ich, eigentlich darum zu sagen, wie werten wir diese verschiedenen Emotionen und Weinen und Trauer ist gehören dazu, zu unserem Spektrum. Ich weine jetzt auch nicht so oft, gell?
Ich glaube, ich würde eher aufhören dann zu weinen, weil ich bin so eine ugly Cryerin, wenn ich die Kamera aufstelle und dann sehe, wie ich ausschaue.
Ja, selbst.
Vorbei.
Zu spät.
Also wenn dann manche nur so kleine Tränen, so, that's not me.
Yeah, no, it's not me. Und
diese eine Träne. Genau. Nein, es ist ein richtiges ugly cry face.
Kommt aus allen Öffnungen raus.
Genau. Du hast ja auch gerade gesagt, du bist 36, du bist grundsätzlich, würde ich so, wie ich dich kennengelernt habe, auch eine sehr gefestigte Persönlichkeit, so würde ich dich beschreiben. Und trotz allem macht das ja was mit einem, wenn Postings beispielsweise nicht das Feedback bekommen, das man sich wünscht, nicht die Anzahl an Likes, nicht die Anzahl an Shares, Reichweite, you name it. Wie gehst du damit um, wenn du sagst, der Post hat, was auch immer, nicht performt, für dich bedeutet, aber wenn er nicht performt?
Schlecht.
Ugly cry.
Ich weine ganz viel. Na, ich habe heuer begonnen, ein bisschen anders an die Sache ranzugehen. Ich habe mich unterwegs einfach ein bisschen verloren in, okay, ich versuche strategisch zu denken und ich versuche die Dinge zu machen, die jetzt gerade gut gehen, von denen gerade alle sprechen, Trends mitzumachen, yada yada. Und natürlich auch mit aktivistischem Content, da steckst du einfach viel Zeit rein, viel Liebe rein, viel Emotion rein. Oder wenn das Feedback deiner Community ist, wir lieben dich für deinen aktivistischen Content, wir wollen mehr Nachhaltigkeit und mehr whatnot. Und dann recherchierst du, weil du willst nicht irgendwas Oberflächliches machen. Und dann kriegst du so gefühlt, weiß ich nicht, 20 Likes und 100 Views. Das geht mir schon am Arsch. Also das finde ich wirklich, da denke ich mir, okay, da haben wir die Attitude-Behavior-Gap. Leute wollen das, aber konsumieren es dann nicht. Weiß ich dann am Ende des Tages auch nicht, ob es nicht der Algorithmus ist. Wir wissen es nie. Das ist alles das große Fragezeichen. Das war für mich immer sehr schwer. Jetzt habe ich einfach einen anderen Take mit Content und versuche einfach mehr oder weniger Aufwand reinzustecken. Ich habe einfach gemerkt, ich habe sehr viel Expertise, die ich eh schon habe. Ich muss mich nicht so reintigern in verschiedene Dinge, sondern kann einfach mal darüber sprechen, was ich gut kann und was mir leicht fällt. Und dann fällt auch nicht so viel Zeit in die Vorbereitung rein und dann kann ich einfach auf Record drücken und mal loslegen. Und wenn das nicht so gut performt, dann tut es mir jetzt nicht so weh, weil ich mir denke, okay, der Zeitaufwand war nicht so heftig. Und den Content jetzt einfach snackable zu machen, kürzer zu machen und irgendwie FaceTime-mäßiger zu machen, funktioniert jetzt auch besser und wird auch besser ausgespielt. Und vielleicht kann ich dann wieder in die Tiefe gehen, beziehungsweise halt einfach die tieferen Themen in den Podcast mitnehmen oder auf YouTube mitnehmen, weil dann gehen die Leute wirklich gezielt zu diesem Content zu. Aber es ist, ja, natürlich ist es ärgerlich, wenn du halt lieber in den Content reinsteckst und der wird nicht ausgespielt.
Ich finde also auch YouTube ein schönes Beispiel, weil da gefühlt die Aufmerksamkeitsspanne eine andere ist, weil ich offensichtlich mit einer anderen Intention reingehe. Bei TikTok bin ich ja gefühlt nach 3 Sekunden schon so, okay, next, okay, next. Mhm. Und auf YouTube habe ich kein Problem mit 20 Minuten was anzuschauen, weil ich halt irgendwie darauf gezielt danach suche. Mhm. Und vielleicht auch noch so ein Take zum Thema Erfolg. Folge 2 mit der Bettina, die hat auch gesagt, dass Follower per se für sie irrelevanteste Kennzahl sind. Mhm. Und das merken wir auch immer mehr, dass Follower gar nicht mehr so gefragt werden. Und ich verstehe, dass wenn man sich auf den Account schaut, man will, dass das wächst. Man, wie du sagst, man steckt Arbeit, man steckt Zeit dran. Ich glaube, wir sollten anfangen, unseren Erfolg auch ein bisschen anders zu definieren. Einerseits, und das ist was, was wir, also für alle, die das nicht wissen, wir arbeiten jetzt schon ein paar Jahre zusammen. Ich mache dann Management und wir hatten letztes Jahr, Ende des Jahres, ein Gespräch miteinander, wo wir darüber geredet haben, was die Qualität unserer KooperationspartnerInnen betrifft.
Ja.
Und wir beide gesagt haben, dass wir eigentlich total zufrieden sind, weil das Brands waren oder Unternehmen waren, die zu deiner Marke gepasst waren, zu deinem Content gepasst haben, die dir irrsinnig viel Freiraum gelassen haben, die nicht knallhart Sales war, sondern ganz viel Aufklärungskontent teilweise. Und ich finde, das ist ja beispielsweise auch Erfolg, zu sagen, ich habe Partnerinnen, die wirklich gut zu mir passen oder ich habe Reichweiten oder ich habe einfach gute Anfragen, gutes Feedback etc. und nicht nur die reine Followerzahl.
Zu 100%.
Und das werde ich irgendwie auch nicht müde zu erwähnen, weil wir sind so unter Anführungszeichen aufgewachsen in dieser Social Media Welt, dass quasi FollowerInnen zählen und immer dieses, ich wachse nicht, aber ich finde, wenn man quasi sagen kann, die Qualität passt auch, ist das, finde ich, auch eine schöne Kennzahl.
100%.
Das heißt, dein Verhältnis zu Zahlen, also zu Likes, Kommentaren, Reichweite, hat sich aber auch über die Zeit dann offensichtlich gewandelt und verändert und verbessert.
Ja, ich meine, ich weine ein bisschen der Zeit nach, als die Community einfach noch stärker war. Das war ab und zu, wenn ich irgendwie Digital Decluttering mache und sehe, was ich dir für Screenshots noch für Reportings geschickt habe 2020, weine ich innerlich oder auch äußerlich, weil das einfach ganz andere Zahlen waren und weil die Community viel mehr Engagement gezeigt hat. Und das versuche ich gerade wieder aktiv aufzubauen. Also es ist schon schön, wenn man wächst. Aber mein Fokus liegt eigentlich darauf, dass ich sage, ich kann mit meiner Community interagieren. Ich baue mir da was auf, wo ein Austausch stattfindet, weil dann bleibt es auch menschlich. Und ich finde, dann kann man halt auch Dinge bewegen. Also das ist das, worauf ich mich eigentlich jetzt gerade versuche zu fokussieren.
Woran liegt das aus deiner Sicht? Glaubst du, dass die Leute nicht mehr so interagieren?
Ich glaube, weil einfach es arsch viele Creatorinnen gibt mittlerweile. Also es sind so viele nachgekommen. Und ja, es ist einfach ein gesättigter Markt. Und ich glaube, dass du dadurch eher in so ein Konsumieren reinkommst als ein Interagieren. Und das liegt sicherlich auch daran, wie ist der Content aufgebaut. Also ich habe ja auch selber gemerkt, dass ich immer gedacht habe, die Leute wollen vielleicht einfach auch gar nichts sagen. Und ich kriege auch ganz oft Nachrichten, die anfangen mit, ich sage ja sonst nichts oder ich bin eigentlich eine stille Followerin. Und ich versuche dann immer zu sagen, bitte, nein. Ich
bin eine laute Followerin.
Ich finde das voll schön, weil ich weiß ja dann im Endeffekt auch nicht, was gut ankommt. Weil okay, ich kann seine Likes vielleicht messen, aber ja, bringt mir jetzt auch nicht so viel.
Finde ich lustig, dass du das sagst, weil bei nicht nur bei dir, sondern auch bei ganz vielen anderen Creatorinnen, die ich auch im Management habe, wenn dann einmal so ein Sticker kommt mit quasi so einem Fragesticker, wovon wollt ihr mehr, ist da oft die Rücklaufquote total niedrig.
Ja, bei mir auch.
Was also ich spannend finde.
Ich meine, ja und nein, ich verstehe das schon. Ich beantworte solche Sticker auch sehr selten, weil ich mir denke, ich will mir darüber nicht auch noch Gedanken machen.
Also du meinst, der Mental Load ist zu hoch?
Ja, nein, ich denke mir, du als Creatorin, das ist dein Job, du musst wissen, was du für Content in die Welt rausballern willst. Ich will dir nicht sagen, was du für
zu Content tun hast. Hast,
sondern ich will ja entertained werden als Followerin. Ich will ja, dass du mir sagst, was ich will. Sozusagen, weißt du, ich will einfach die App aufmachen.
Marketing durchgespielt.
So. Und ich verstehe schon, dass man dann irgendwie denkt, oh, keine Ahnung, was sie machen könnte. Ja, weiß ich nicht. Soll sie sich was überlegen? Ich verstehe das schon. Oder man weiß es wirklich nicht. Oder man denkt sich, hey, eigentlich alles, was du machst, ist super. Mach weiter so. Auch schön.
64% der Social Media Teilnehmenden, sage ich jetzt mal, Leute, die in dem Feld arbeiten, berichten von Symptomen digitaler Erschöpfung. Mm. Das sagt eine Studie von 2025. Wie schaffst du es, dich echt unter Anführungszeichen zu zeigen, ohne dich dabei zu verlieren? Also wir haben gerade schon gesagt, dieses Weinen und das ist eine Grenze, aber was ist für dich echt und was ist trotzdem ein bisschen eine Rolle?
Das ist urspannend, dass du das fragst, weil das für mich das große Thema dieses Jahr irgendwie ist. Also ich habe einfach wirklich gemerkt und ich habe es nicht gecheckt. Es war zwar erfolgreich das letzte Jahr, wie du gesagt hast, also es waren wunderschöne Kooperationen, die auch super einfach zur Marke Wiener Kind gepasst haben und ich war geschäftlich wirklich happy. Das war 2024 noch ein bisschen anders, aber ich habe trotzdem dann so ein bisschen ehrlich innehalten müssen, um zu merken, ich habe mich trotzdem irgendwo unterwegs verloren. Ich habe trotzdem sehr strategisch das alles gemacht und war sehr verkopft. Das hat bedingt funktioniert und hat vielleicht auch für KundInnen funktioniert, aber ich habe mich irgendwo unterwegs verloren. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie ich halt früher Social Media gemacht habe, klar kannst du das eh nicht mehr so machen, weil 2018 waren die Rules einfach ganz anders. Aber man denkt dann, okay, welcher Hook und was funktioniert und was macht man da? Und wie, also man ist überhaupt nicht mehr intentional und man wird auch, und das war dann für mich so ein bisschen ein Schock, man wird so zu einer von diesen vielen, vielen, vielen gleichen Creatorinnen, weil einen Instagram ja auch ein bisschen reinzwingt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Jedes Wohnzimmer schaut gleich aus, jeder trägt dieselben Marken, alle haben dieselben Kooperationspartner. Es werden alles, es ist ein Mensch gefühlt. Also im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, es gibt eine Creatorin mal 1000. Die haben alle denselben Haarschnitt, dieselbe Haarfarbe, dieselben Klamotten, dieselben Kooperationspartnerinnen. Es ist irgendwie ein Mensch. Und alle wollen dann da irgendwo dazugehören. Das ist ja auch irgendwie in unserer Natur drin. Wir wollen da irgendwie ein Teil von diesem Club sein. Und dann habe ich mir gedacht, aber das bin ich doch überhaupt nicht. Und ich habe mir auch früher, ich lese ja meine Tagebücher, da bin ich immer, da connecte ich mit mir selbst. Ich wollte früher immer irgendwie alles in der Welt anders sein als alle und fand das, ich habe mir einen drauf eingebildet, dass das so super ist. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und habe jetzt gemerkt am Anfang des Jahres, so, was macht mich eigentlich aus? Was macht mir Spaß? Was sind meine Meinungen? Was ist meine Expertise? Wo kann ich vielleicht punkten? Was sind Dinge, die mich als Astrid ausmachen? Und was ist die Version, wie du jetzt von Rolle gesprochen hast? Habe ich eine Rolle online? Also würden meine Freundinnen sagen, ja, das ist die gleiche Person, die ich kenne da online? Oder ist das Wiener Kind einfach eine andere Person? Und jetzt habe ich gemerkt, na, ich will jetzt wieder ein bisschen mehr zu mir zurück. Und das hat wirklich sofort auch eingeschlagen. Es hat sich sofort auch wieder gezeigt, dass sich das jetzt einfach verändert hat und dass das Engagement wieder da ist, dass ich wachse und dass Menschen Spaß am Content haben, dass ich Spaß am Content habe. Ich habe wirklich Bock, Content aufzunehmen. Das hatte ich lange nicht mehr. Es war eher so ein, gut, das machen wir jetzt, das muss ich machen. Dazu. Und jetzt macht es mir Spaß.
Ich finde das so spannend, dieser Punkt Spaß machen, weil ich weiß, wir reden da ja auch immer wieder drüber, dass natürlich jetzt quasi Ziele erreicht werden müssen, egal, Kooperationen umgesetzt werden müssen, bla bla bla. Und dass ich Spaß daran habe, meinen Content zu machen, ist natürlich eine super sanfte Kennzahl und ist auch nichts, was ich direkt messen kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, bei allen CreatorInnen in Phasen, wo sie sagen, es macht ihnen gerade wieder total Spaß, unabhängig jetzt von den Zahlen, also nicht, dass es ihnen Spaß macht, weil gerade viele Zahlen erreicht werden, sondern weil sie wirklich Spaß am Content haben, der Content performt besser. Ja. Und ich kann dir nicht sagen, was es ist. Die Leute spüren offensichtlich in irgendeiner Art und Weise, dass es dir Spaß macht, diesen Content zu produzieren. Und dann gehen auf die Zahlen voll rauf. Also diesen Moment, wo man so ein bisschen loslässt. Aber das ist natürlich in Phasen, wo alles nicht so gut läuft, ist es nicht schwierig, dann zu sagen, jetzt lass mal los, lass mal locker, sei einfach mal du selbst und alles. Ja, genau. Das ist so my ass. Aber Wahrheit ist, it does work.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist etwas, was man auch nicht hören möchte, wenn man da gerade in einer Content-Krise steckt. Aber ich denke mir, wenn man sich einfach nur mal kurz die Zeit nimmt und sich hinsetzt und sagt, so, wer bin ich eigentlich? Was mache ich so? Wenn ich einen Tag jetzt oder, keine Ahnung, sagen wir einen Monat nur für mich hätte, kein Mensch ist um mich, was würde ich machen? Womit beschäftige ich mich? Wo würde ich mir jetzt zum Beispiel zutrauen, jemandem auch einen Rat zu geben? Das heißt nicht, dass ich Ratgeber jetzt online machen muss, aber dann weiß ich, da habe ich offensichtlich was zu sagen oder Erfahrung oder eine Expertise mehr aufgebaut. Und dann mal probieren, ob da irgendwie Rückmeldungen kommen. Ich hätte mir nie gedacht, dass so viele Menschen so auf Essiggurkel abgehen. Das war eine komplett egoistische Idee von mir zu sagen, so, das mache ich jetzt. Könnte lustig werden, das habe ich mir schon gedacht natürlich. Aber dass es so einschlägt, hätte ich mir auch nie gedacht. Ne? Und es macht mir doppelt und dreifach so viel Spaß jetzt.
Ist auch sehr lustig. Wir müssen dann nachher nochmal besprechen, welches jetzt wirklich die Testsiegerinnen sind. Das heißt, du versuchst schon quasi echt zu sein, aber es wird ja wahrscheinlich trotzdem Dinge geben, die du nicht teilst oder von denen du wenig teilst. Hast du das Gefühl, dass du heute private Dinge weniger oder mehr oder anders teilst als früher?
Ich lasse Dinge nicht intentional aus, muss ich sagen. Also es sind so Dinge wie, keine Ahnung, über meinen Bruder rede ich nicht viel, weil es ist einfach seine Privatsphäre, da wird nicht viel erwähnt, obwohl wir uns sehr nahe stehen. Und auch beim Peter ist es so,
bei deinem Partner?
Ja, da wird auch einfach abgemessen, was ist jetzt okay und was ist nicht okay. Da bin ich in Rücksprache mit den Menschen, denen das halt einfach auch betrifft. Aber wenn es um mich geht, ist es nicht irgendwie, dass ich sage, so, das erzähle ich jetzt nicht, sondern das entweder passt jetzt gerade nicht rein oder es ist gerade irrelevant, aber es kann dann vielleicht später irgendwie doch zum Thema werden. Was ich eher mache, ist, dass ich die Dinge dann im Podcast bespreche. Weil
tiefgehender.
Ja, weil manchmal, also ich finde es halt auch gerade, wenn es um mentale Gesundheit geht, das kannst halt nicht in eine sexy Hook verpacken und 30 Sekunden, das funktioniert nicht. Das geht in Karussell-Posts ganz gut, das habe ich dann irgendwann gemerkt letztes Jahr, dass ich das so ein bisschen gemacht habe. Aber ich finde, mein Lieblingsoutlet für tiefgehende Themen ist nach wie vor der Podcast und das ist irgendwie auch ungefiltert und schön.
Gut, dass du jetzt im Podcast sitzt, und wir genau darüber reden.
Ich liebe das Podcast-Medium. Ich mache das irrsinnig gern, weil ich habe das Gefühl, da sind Menschen wirklich einfach auch am entspanntesten und ja, das ist eine schöne Atmosphäre einfach.
Gibt es irgendwas, was du nie posten würdest? Also nicht im Sinne von, weil es nicht deinen Werten entspricht, sondern wo du wirklich sagst, da wären deine FollowerInnen überrascht, irgendwas über dich zu wissen?
Aha.
Spill the tea.
Ich glaube, ich würde nie Unterwäsche-Postings machen. Einfach aufgrund von anderen Themen, wegen meiner körperlichen Beziehung zu mir selbst.
Aber gibt es irgendein Thema, das du komplett auslässt?
Gibt es irgendwas? Ist irgendwas obvious und ich sehe es gerade nicht?
Nein, das war, ist keine Fangfrage.
Naja, du wüsstest das vielleicht. Wüsste ich jetzt nicht. Nein.
Ich meine, du hast über deine Ehe, oder? Hast du gepostet?
Ja, aber auch da betrifft halt, ist wieder ein zweiter Mensch mit betroffen, kann ich auch nur, würde ich mehr erzählen natürlich, wenn es nach mir ginge, aber kann ich nicht, weil einfach ein zweiter Mensch involviert ist.
Das heißt, in Wahrheit Dinge, wo du das Gefühl hast, es geht auch um die Privatsphäre einer anderen Person.
Genau.
Das lässt du einfach aus, aber einfach nicht, weil du quasi sagst, es geht niemandem was an, sondern es ist einfach diese Person involviert und die hat auch ihre Persönlichkeitsrechte und dann ist es quasi so einfach kein Thema.
Genau. Das ist wahrscheinlich das Einzige.
Dann sprechen wir mal über Pausen. Wie kommunizierst du gegenüber deiner Community, gegenüber Marken, wenn du eine Pause brauchst? Und damit meine ich jetzt nicht ein Wochenende offline, sondern wirklich längerfristige Pausen, weil Überforderung, weil zu viel über dein Management.
Ja, erstens das. Danke dafür. Ich habe jetzt lustigerweise letztes Jahr keine Auszeit mehr genommen. Das mache ich. Ich habe das normalerweise eigentlich immer so im Sommer zumindest ein bisschen oder Anfang des Jahres. Ich sag's einfach, ich knall das einfach hin. Also da denke ich auch nicht drüber nach, weil es ist einfach it is what it is. Und ich glaube, Menschen überleben das einen Monat.
Das heißt, du machst einfach einen Post dazu und sagst, ja, Leute, ich bin jetzt mal 5 Wochen weg.
Ja, manchmal auch gar nicht.
Oder auch also, gar nicht. Und wie gehst du dann damit um? Ich kann mir diese Frage beantworten. Ich hätte trotzdem gerne, dass du sie beantwortest. Wenn in dieser Zeit Anfragen reinkommen, ja, Kooperationsanfragen, ist dann, also ja, die kommen zu mir grundsätzlich, aber geht diese Offline-Zeit auch vor, wenn potenzielle Zusammenarbeiten dann nicht zustande kommen?
Sicher, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben auch die Kommunikation einfach so, dass wenn ich Urlaub mache, mache ich Urlaub. Und wenn ich sage, naja, keine Ahnung, eine Woche will ich wirklich meine Ruhe haben, in der anderen Woche kannst du gerne Mails schicken oder ich schaue ja auch drüber. Die Mails gehen ja in erster Linie mal an mich, weil ich scanne sie ja. Und wenn ich dann wirklich irgendwas sehe, was der absolute Obershit ist, wenn ich mein Postfach aufmache, dann würde ich das weiterleiten. Aber grundsätzlich ist für mich Urlaub Urlaub und alles, was halt nicht sein kann, ist dann halt nicht, wird schon was Neues kommen.
Und man muss ja dazu sagen, also zum Beispiel letztes Jahr, oder das ist schon wieder 2 Jahre her, warst du ja auch, ich glaube, 5 Wochen im Oman im Jänner, wo wir wissen, das ist eine Zeit,
genau,
da tut sich eigentlich relativ wenig. Es ist meistens eine sehr, sehr trockene Phase. Gut, ich finde, bei dir ist eh Weihnachten auch nicht die stärkste Phase, weil du nicht so konsumorientiert bist, aber du legst dir ja dann bewusste Pausen, die quasi nicht dein Körper einfordert, sondern die du einfach selbst entscheiden kannst. Ja, auch ein bisschen in die Zeit, wo du sagst, hey, da tut sich gerade eh nicht viel.
Voll. Und ich meine, im Endeffekt ist das ja auch ein bisschen ein Luxus, dass wir uns das einteilen können. Und ich habe halt irgendwann, ich weiß gar nicht, wann ich diese Erkenntnis hatte, ich glaube 2021 oder so, ich mir gedacht habe, warum bin ich denn selbstständig, wenn ich mir nicht einmal diese 5 Wochen Urlaub nehme, die ich in einer Anstellung bekommen würde. Und dann habe ich mir irgendwann die Regel genommen und gesagt, na, ich mache mindestens 6 bis 7 Wochen Urlaub, weil sonst kann ich in die Anstellung zurückgehen. Und habe dann irgendwann auch gemerkt, gut, dieser Jänner scheint einfach so zu sein, wie er ist. Das heißt, da kann ich schon mal easy Auszeiten nehmen. Und im Sommer ist sowieso, es wird immer heißer, keiner will wirklich arbeiten. Es kommen jetzt auch nicht Unmengen an Anfragen rein. Lass uns bleiben, machen wir Auszeit. Und das ist dann gut.
Ich finde, wir haben ja auch gerade, auch wenn dann die Kooperationspartnerinnen von letztem Jahr denken, waren das eigentlich selten Kampagnen, die jetzt eine totale zeitliche Dringlichkeit hatte. Also ich denke mir, manchmal ist es ja auch oft so, ob das jetzt heute oder in 2 Wochen online geht, ist in vielen Fällen wurscht.
Ich denke mir, es ist halt auch Planung. Wenn ich sage, ich weiß, ich möchte mir im Sommer irgendwann wirklich 4 Wochen freinehmen oder 3 Wochen freinehmen, dann kann ich das ja einfach im Vorfeld kommunizieren an den Kunden und sagen, du pass auf, ich bin da nicht da. Und wenn der aber sagt, das muss unbedingt in dieser Zeit online gehen, dann kann ich vorproduzieren, meine Güte. Also es gibt für alles eine Lösung. Ich glaube, da muss man einfach halt planen. Aber ich priorisiere diese Zeit einfach und ich versuche mit ihr am Anfang des Jahres zumindest schon mal roughly in den Kalender einzuteilen, dass es für dich einfach auch leichter ist, dass wir das einfach kommunizieren können, weil dann blam irgendwas ein und sagt, ups, geht doch nicht. Das will ich auch nicht. Also das ist ja auch sau unprofessionell und das macht es für alle Beteiligten leichter.
Hast du schon mal Kooperationen abgelehnt? Ich meine, ja, wir lehnen relativ viele Kooperationen ab, aber auch abgebrochen, weil du das Gefühl hast, während der Kooperation waren Erwartungshaltungen unrealistisch oder das ist sich nicht mehr ausgegangen. Möchtest du mir erzählen?
Ich darf nicht. Ja, oft. Nein, mir fallen auf jeden Fall 3 ein.
Du hast also schon mal Kooperationen abgebrochen, weil Erwartungen unrealistisch waren. Wir dürfen jetzt natürlich keine Namen nennen, aber vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, woran es lag. Ging es da quasi um deine Person, um deine Meinung, um deine Werte?
Es gab einmal ein Thema, das war wirklich, da ging es um Sustainability Reports und um Nachhaltigkeitsversprechen, wo ich mir sowieso immer relativ schwer tue. Und wenn da schon Sachen so in der Grauzone sind, versuche ich es eigentlich, wenn es geht, auch abzusagen, also gar nichts zu machen. Wenn es irgendwie was ist, wo man sagt, okay, gut, wenn ich so nicht kommunizieren muss oder wenn ich es in meinen eigenen Worten erklären darf oder vielleicht auch sagen darf, gut, da gibt es noch Luft nach oben, wenn ich einfach ehrlich sagen kann, was ich davon halte, dann geht sich das irgendwie aus. Das wurde dann halt einfach, ja, totgeschwiegen oder es wurde von mir verlangt, dass ich das quasi anders sage oder beschönige. Das ist für mich dann ein No-Go, also das mache ich nicht. Und bei den anderen beiden war es einfach so, dass mir zu sehr Worte in den Mund gelegt wurden oder dass es einfach darum ging, dass ich wirkliche Scripts abliefere und dann 1 zu 1 die Dinge so sage, beziehungsweise abliefere und dann wurden sie ja auch nochmal 1000 Mal geändert und es ging dann im Endeffekt gar nicht mehr darum, dass es meine Sprache ist, sondern dass es eigentlich vom Kunden vorgegeben ist und das ist halt ein Riesenunterschied zwischen Content Creation und Testimonial, weil dann kann ich eine Schauspielerin buchen, die das einfach wirklich 1 zu 1 macht, aber ihr bucht eine Person mit einem Standing, die ein Following hat, mit Menschen, die der Person vertrauen, die, ich habe mir ja was aufgebaut und ihr habt es mich auch gebucht, deshalb glaube ich, hoffe
möchte man meinen, ja, aber ja, wir wissen alle, die Realität schaut manchmal anders aus. Was würdest du dir da konkret von Marken wünschen hinsichtlich dieser Erwartungshaltung?
Vertrauen. Und vor allem auch Verständnis. Also das ist leider oft so, dass es große Unternehmen sind, die dann am anderen Ende auch eine Agentur haben. Also es kommunizierst quasi du mit einer Agentur. Es sind ja eigentlich gar nicht die beiden Kundinnen, die kommunizieren. Und ich glaube, dass auf der Seite von den Agenturen oder auf der Firmenseite da schon ein Kommunikationsfehler stattfindet, weil einfach nicht genug erklärt wird, worum es geht oder was das Ziel ist. Und wenn das Ziel Branding ist, dann muss ich dem Creator oder der Creatorin vertrauen, dass sie schon weiß, was sie macht. Und wenn es aber einfach nur darum geht, ich möchte meine Message, komme, was wolle, rausbringen, dann ist wahrscheinlich Influencer-Marketing nicht das Richtige für dich. Dann ist es das falsche Tool, das du irgendwie gebucht hast bei der Agentur.
Ich glaube, da muss ich uns als Agentur noch ein bisschen mehr in die Mangel nehmen, weil ich gebe dir total recht, dass natürlich gewisse Messages müssen transportiert werden. Das ist so, laufen Kampagnen. Klar. Aber ich finde schon, dass es auch als Agentur unsere Aufgabe ist, wenn jemand sagt, na, und ich möchte die buchen und die soll aber bitte das und das und das und das so sagen, bevor ich dich anfrage, in dem Moment zu denen zu sagen, so wird sich das nicht ausgehen. Wir können, das ist möglich, das ist nicht möglich, das sind die Chancen und die Möglichkeiten von Influencer-Marketing, aber das sind auch die Grenzen. Und ich kann, wie du gesagt hast, nicht verlangen, dass diese Person dieses Skript 1:1 abliest, sondern ich brauche schon ein bisschen einen Freiraum und dieses, ja, das Produkt bitte in den ersten 3 Sekunden mindestens 57 Sekunden in die Kamera halten und bitte 100-mal sagen. Mhm. Das ist einfach so werblich, dann schalte ich einfach eine klassische Ad und denke mir, dann brauche ich halt nicht diesen Vertrauensaufbau, den ich von Influencerinnen ja profitieren kann.
So ist es und man sieht das ganz, ganz oft bei Creatorinnen, die wirklich eine starke Community haben, die eine super Reach haben, die ein starkes Following haben, die machen ganz oft Kooperationen mit wunderschönem Storytelling, wo dann irgendwann am Schluss ein Produkt eingebunden wird. Und wo ich mir denke, super, jetzt bin ich schon so invested in dieses Reel, in diesen Content, jetzt will ich auch sehen, was da los ist. Oder ich denke mir im Gegenteil, cool, das war überhaupt nicht werblich. Also es färbt doch auch auf die Kundin so schön ab, wenn man merkt, wie locker diese Firma ist, wenn man merkt, wie viel Humor die vielleicht auch haben. Also Humor ist ja bei mir auch ein ganz großes Thema. Dass man mal denkt, Leute, habt ein bisschen, lockert euch ein bisschen auf, nehmt es ein bisschen mit Humor, die Leute werden es lieben. Joya, ein langjähriger Partner von mir, die haben einfach, auch will haben, das waren, die haben mich blind machen lassen. Die haben gesagt, mach dein Ding, ja. Wir vertrauen dir. Und das ist, meine Community hat es geliebt. Das waren die erfolgreichsten Kooperationen in meiner Community, also vom Feedback her.
Ich glaube, wir haben auch schaut an die Bettina, die war selber immer so hyped und so invested. Ja. Und sie so, oh mein Gott, ich liebe
es. Ja, aber das spürt man dann auch. Also es kommt dann halt auch von der Community zurück. Und ich glaube, das spielt eben ins Branding ein, weil man sich denkt, wir haben diesen super lässig, locker drauf, die machen lustige Werbungen. Das ist halt das, was eben diese große Misskommunikation, finde ich, ist. Also, dass man da einfach sagt, wenn es ums Branding geht, das würde ich mir wünschen als Creatorin, dass ihr mir vertraut, dass ich schon weiß, was ich mache, weil ich mache es doch schon ein paar Jahre, dass ich meine Community besser kenne als ihr und dass ich weiß, wie wir das machen. Ich weiß, was ich tue. Sonst würdet ihr mich auch nicht buchen, weil offensichtlich bin ich euch auch aufgefallen. So.
Punkt. Mic drop. Ist für dich der Akt der Abgrenzung immer ein Akt der Professionalität oder ist es auch manchmal ein Zeichen von Schwäche?
Nein. Ich finde, Abgrenzen ist extrem stark. Für mich ist es eher schwach, wenn ich dann doch Ja sage oder vielleicht sage, wenn ich eigentlich Nein sagen will.
Ich stimme total zu. Und trotzdem gerade als Creatorin, wo es ja um dieses permanent Online-Sein geht, wo der Algorithmus vielleicht Dinge tut, die ich nicht will, in dem Moment, wo ich quasi 3 Minuten nicht online bin. Was sagst du jemandem, der irgendwie das Gefühl hat, wenn ich eine Grenze setze und diese Grenze ist vielleicht weniger online sein, Kooperationen nicht zu machen, dann verliere ich an Relevanz? Das ist ja per se eine berechtigte Sorge. Was sagst du jemandem? Es ist eine berechtigte Sorge.
Ich glaube, es geht um Planung. Ich glaube, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass der Arbeitsfluss stimmen muss. Und ich merke jetzt, und ich haue so viel mehr Content raus, als ich noch letztes Jahr rausgehaut habe, ich bin eigentlich am Donnerstagabend fertig. Ich habe mir jetzt die letzten Wochen tatsächlich den Freitag fast immer frei nehmen können, weil ich einfach jetzt einen guten Arbeitsfluss habe. Ich muss dazu sagen, dass der Podcast momentan pausiert ist. Also das ist was dann wieder dazu käme. Aber ich merke, wenn dieser Ablauf stimmt, dann ist das nicht unbedingt so viel mehr Zeitinvestment. Da geht es einfach darum, deine Abläufe zu optimieren und deinen Workflow vielleicht mal zu hinterfragen, wenn du damit überfordert bist. Und ich habe mir da einfach meine Strategie irgendwie jetzt über die letzten Jahre aufbereitet und die funktioniert so für mich und die ist sicherlich auch nicht für jeden Menschen gemacht. Aber für mich funktioniert es und vielleicht ist das dann das Problem, warum du dich überfordert fühlst. Es geht extrem viel Zeit auch mit Doomscrollen drauf, weil oft sagt man dann, ich schaue mir schnell noch an, was ich abgespeichert hatte und next thing you know, bist du eine halbe Stunde in deinem blöden Feed. Also auch da wirklich ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, nein, ich gehe jetzt in meinen gespeicherten Ordner, ich schaue mir diese Reels an, die ich mir anschauen wollte und dann lege ich das Handy auch wieder weg.
Laufe ich da nicht auch Gefahr, ein bisschen in diese Hustle-Culture zu kommen, im Sinne von, du hast gerade gesagt, Effizienz ist ja ein Thema, also quasi Planung und Effizienz, wo ich dir zustimme, weil oft ist, Planung ist die halbe Miete, aber ich glaube mal, man tendiert, oder man, ich, viele Menschen tendieren dazu so ein bisschen in dieses quasi noch effizienzgetriebener, noch mehr in der gleichen Zeit. Und dann komme ich ein bisschen in diese, wie ich finde Hustle Culture massiv ungesund. Und ja, es gab auch Phasen, wo ich mich darüber definiert habe, dass man bis 22 Uhr im Büro gesessen ist. Und ich glaube, das haben wir alle mal erlebt, weil wir, glaube ich, auch alle in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo Leistung belohnt wird. Wie komme ich nicht dorthin? Wie grenze ich mich da ab, zu sagen, okay, Effizienz ist die eine Sache, Planung ist die eine Sache, aber ohne quasi ungesunden, okay, welchen Workflow kann ich jetzt noch so optimieren, dass ich quasi statt einer Stunde nur noch 5 Minuten brauche?
Ich verstehe voll, was du sagst. Ich glaube, es geht da einfach darum, zu sagen, wofür möchte ich effizienter werden? Ich möchte effizienter werden, damit ich im 5. Stift fallen lassen kann, damit ich den Dingen nachgehen kann, die mir Freude machen. Und wenn ich sage, ich bin selbstständig, weil ich mir meinen Tag frei einteilen kann, dann sage ich, passt, ich gehe am Freitagvormittag zur Pediküre oder ich gehe mit einer Freundin frühstücken und schaff's mir dann halt dazwischen, die Sachen so effizient zusammenzupacken, dass ich dann eben dem nachgehen kann, was mir eigentlich Spaß macht und wofür ich eigentlich am Leben bin. Und das ist so mein Ziel. Also ich möchte, dass Arbeit so wenig Platz wie möglich in meinem Leben einnimmt, damit ich die Dinge machen kann, die mir Spaß machen. Arbeit macht mir auch Spaß. Ich liebe es zu arbeiten, ich liebe meinen Job, das will ich jetzt auch gar nicht so darstellen. Es macht mir Spaß, die Dinge zu machen. Aber ich glaube, das Ziel ist eigentlich key, wenn du dir diese Frage stellst. Weil du kannst natürlich in die Hustle-Culture irgendwie abdriften dann. Aber wenn du das nur machst, weil du sagst, passt, dann kann ich noch mehr Kooperationen abwickeln, dann kann ich noch mehr arbeiten, dann kann ich noch mehr.
Ist dein Ziel wahrscheinlich ein anderes?
Ja, genau. Also ich glaube, wenn du da sagst, mein Ziel ist es, Pausen zu machen, mein Ziel ist es, mehr Urlaub zu haben, mein Ziel ist es, ein 3-tägiges Wochenende zu haben jede Woche, dann go for it.
Hast du das Gefühl, dass sich das Thema mentale Gesundheit oder die Akzeptanz, die Wahrnehmung in unserer Branche über die letzten Jahre gewandelt hat?
Ja, aber nicht unbedingt zum Guten.
Inwiefern?
Wie es oft ist, finde ich, halt bei Trendthemen passiert immer ein bisschen Kollateralschaden. Ich finde es extrem super, dass mentale Gesundheit mittlerweile so salonfähig geworden ist und besprochen wird. Weil davon waren wir noch meilenweit entfernt, irgendwie 2017. Aber es ist jetzt auch ein bisschen zum Aushängeschild geworden und es ist leider mittlerweile auch schon ein bisschen zum Buzzword geworden. Also wir brauchen jetzt mal nur doch, schaut eure liebsten Content Creator an. Wahrscheinlich haben 70% davon Mental Health in ihrer Biografie stehen. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil dadurch, nur weil ich als Person in Therapie gehe und über mentale Gesundheit spreche, bin ich noch lange kein Mensch, der darüber irgendwelche Dinge im Internet teilen muss oder soll. Ich habe in einem Workshop mit dem PSD vor 2 Jahren mal das Wort Erfahrungsexpertin gehört und ich mag das Wort extrem gerne. Also ich habe mich auch nie als Expertin betitelt, weil warum auch? Ich bin Betroffene. Aber Erfahrungsexpertin finde ich irgendwie ein schönes Framing. Was ich mitbekomme auf Social Media ist einfach und auch bei Kundinnen tatsächlich, auch bei Kampagnen, ist, dass es halt einfach ein bisschen beschönigt und kommerzialisiert wurde. Dass es halt jetzt genützt wird für Achtsamkeit und auf sich achten. Aber hier, kauft doch das.
Geh in die Badewanne, nimm dir den Moment für dich. So damals, wie kannst du dich erinnern, während Corona, ich finde, das waren die ersten Kampagnen,
ja.
Nachdem alle kurz einmal so, oh shit, was passiert jetzt, waren die ersten Kampagnen, die wieder Auftrieb hatten, so dieses, hey, die Welt um dich brennt gerade nieder, aber nimm dir den Moment für dich.
Voll.
Mit dieser Duftkerze, mit diesem Schaumbad.
ASMR. Und da bin ich, ja, das geht's mir gut. Da bin ich halt raus. Also ich habe schon noch, es gab Kooperationen mit Produkten, mir fällt jetzt spontan ein guter Plan ein, aber die sind so nah an der Materie, die GründerInnen haben selber auch das Burnout durchlebt, das merkst du am Produkt. Das ist jetzt kein, kauft das, dann wird alles gut, sondern das ist wirklich was, das hat Hand und Fuß. Aber wenn jetzt irgendein Briefing da ist, wo ich irgendwie dann verkaufen muss, dass dieses Saftel ein so wohltuendes Ding ist und es mir einfach besser geht und ich am Ende des Tages runterfahren kann und meine Depression ist weg, dann bin ich raus.
Wie gut wäre es aber?
Es wäre so geil, ich würde es kaufen. Ich würde sofort kaufen. Also das ist so ein bisschen die Schattenseite und ich finde es super, dass vor allem auch junge Frauen viel darüber sprechen, aber ich finde, die Gefahr ist einfach ganz oft die, dass man dann eine Person sieht, die vielleicht sagt, ja, mir geht es so schlecht und irgendwie zeigt, dass sie gerade gebrochen ist und struggelt. Next thing you see, 2 Monate später geht es ihr wieder super toll. Und was macht
das? Weil ihre Darmflora wieder im... Ja. Reinen ist, der Blähbauch ist weg, ja, der Reizdarm ist...
Mit Darm mache ich gar nicht anfangen, das ist das nächste Thema. Aber was da halt dann passiert beim Gegenüber, der diesen Content konsumiert, ist, oh shit, anscheinend bin ich nicht gut genug oder anscheinend bin ich nicht stark genug, weil sie hat es ja auch in 2 Monaten geschafft. Also das ist schon ganz, ganz, ganz gefährlich, wenn man das so veranschaulicht. Das wäre das so ein, ja, geh halt mal schnell zur Therapie, geh mal ein bisschen laufen, geh ein bisschen raus, trink ein bisschen Wasser, schaff deinen Darm und dann geht's dir wieder super.
Es gibt ja immer wieder CreatorInnen, die, sei es jetzt ein Burnout oder zumindest Auszeiten brauchen, aus mentalen Gründen, was auch immer diese Gründe sind. Wenn jetzt so jemand unter diesem Druck, was auch immer das Druck ist, zusammenbricht, wer ist verantwortlich? Ist es die CreatorIn, die keine Grenzen gesetzt hat? Ist es die Community, die verlangt, dass Content online geht? Ist es der Algorithmus, der dich quasi ein bisschen zwingt, permanent online zu sein? Sind es die Agenturen und die Kundinnen, die verlangen, dass Content online geht? Ist es ein Zusammenspiel an allem?
Ich glaube, dass das wenig mit Social Media zu tun hat, sondern dass es eher ein gesellschaftliches Problem ist. Ich würde mal sagen, okay, bei jedem Menschen fängt es bei sich selber irgendwo an. Bei Denkmustern, die einem irgendwie indoktriniert wurden, bei irgendwelchen Dingen, wie du halt geprägt wurdest, bei, weiß ich nicht, toxischen PartnerInnen, Eltern. Also das sind ganz, ganz andere Dinge. Und es ist einfach auch generell, glaube ich, die Gesellschaft, in der wir leben, Stichwort Hustle Culture natürlich auch. Ich glaube, Social Media kann das einfach verstärken. Ich glaube, Social Media ist dann halt sowas, was dieses Geschwür dann ein bisschen befeuert. Und wir wissen alle, du klickst einmal auf irgendwie ein Reel über ADHS und bist nur noch im ADHS-Algorithmus
drinnen. Und innerhalb von 3 Minuten.
Genau, und das Gleiche kann halt auch mit ganz anderem hässlichen Content passieren. Und Stichwort Essstörungen und so weiter. Also man kann sehr schnell dann natürlich auch in einem Rabbit Hole landen. Also auch als CreatorInnen, wenn die in einer Bubble sind, wo halt nur gehustelt wird, dann ist das vielleicht das, was dich halt nähert, und dann schaust du dir halt nur das an, und dann ist das vielleicht der Grund. Also es kommt immer darauf an, was ist das Thema, mit dem du likely bist, irgendwie ins Burnout zu kommen. Also ich glaube, es ist ein bisschen ein Zusammenspiel aus allem.
Stichwort Influencerin. Wie schaffst du es, deine Community positiv zu beeinflussen, egal ob das jetzt Nachhaltigkeit, Veganismus ist oder auch das Thema mentale Gesundheit, ohne dich mental selber zu überfordern, so ein bisschen dieses Paradox der Vorbildrolle? Wenn dann vielleicht auch Leute bei dir ein bisschen was abladen und sagen, gut, dass du über Burnout redest, weil ich, und dann kommt irgendwie eine 7000-Zeichen-Nachricht, wo du ja dann eigentlich quasi Ansprechpartnerin bist. Wie gehst du damit um?
Es fällt mir schwer, weil ich fühle mich eigentlich immer sehr geehrt, wenn Menschen sich mir öffnen, und weil ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie schwer es ist, darüber zu sprechen, und es ist oft leichter, das mit einer fremden Person im Internet zu teilen, die halt offensichtlich Ähnliches durchlebt hat und wo man sieht, bei dir läuft es anscheinend wieder gut, vielleicht kann die mir helfen. Aber natürlich überfordert mich das, und ich versuche dann eigentlich die Menschen immer in eine Richtung. Ich habe in meinem Profil auch ein Posting angeheftet, ganz oben, wo es verschiedene Anlaufstellen gibt, und es wäre auch fahrlässig in meinem Fall zu sagen, hier ist das, was du machen kannst, weil ich bin nicht qualifiziert dazu. Ich bin, wie gesagt, betroffene Erfahrungsexpertin und habe keine Ausbildung in die Richtung. Das heißt, ich versuche Menschen eigentlich immer in diese Richtung sanft zu pushen oder zumindest zu inspirieren, einzuladen, sich da mal zu informieren und wirklich fundiertes Wissen zu holen und Hilfe zu holen.
Also ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Und gibt's Tools, sowohl digital als auch offline, die du nutzt, um zu entschleunigen, um deine Zeit eben anders zu füllen als mit diesem Doomscrollen? Also zum Beispiel Bildschirmzeit zu begrenzen. Hast du da so ein paar Tools oder Einstellungen, die du für dich nutzt, online und offline?
Ist vielleicht ein bisschen dark, aber ich versuche mich, wenn ich mich wieder sehr viel in einer Bildschirmzeit Strudel befinde, mir einfach zu denken, ich kriege diesen Tag nicht mehr zurück. Und das holt mich immer raus. Es ist einfach so, also wenn ich mir die Bildschirmzeit auch anschaue, denke ich mir, wie, wenn du das einfach, mach mal diese Rechnung, schau dir an, wie viele Stunden am Tag du auf Instagram bist, rechne das auf die Woche hoch, rechne aufs Jahr hoch, rechne es auf dein Leben hoch. Dann geht's dir kurzzeitig beschissen, aber du wirst vielleicht darüber nachdenken, diese Stunden einfach auch ein bisschen anders zu füllen, nämlich mit Leben zu füllen und dich mal umzuschauen, was dir Freude macht, und weil sonst zieht dein Leben auch ein bisschen an dir vorbei.
Dir vorbei, das stimmt.
It's not fun.
Wie kann man aus deiner Sicht Social Media wieder mehr als Werkzeug sehen und weniger als Lebensinhalt oder als quasi das Medium, das alles beeinflusst, positiv als auch negativ?
Stichwort Community again. Stichwort Community. Ich glaube, das ist wirklich was wir noch immer unterschätzen und was wir stärken müssen. Und das ist ein extrem starkes Werkzeug für uns als Menschen, einfach weil wir auch diese Verbindung und Zugehörigkeit auch brauchen. Und so können wir halt auch Dinge bewegen. Also wenn wir wirklich sagen, wir wollen Mehrwert erreichen, wir wollen auch vielleicht aktivistischen Content irgendwie ein bisschen pushen, irgendwie was Wertvolles in die Welt rausbringen, dann ist das mit the power of community einfach leichter und schneller erreichbar. Und das gibt einem auch mehr zurück. Es bringt irgendwie auch wieder das Menschliche ein bisschen zurück in das Social Media, finde ich.
Das hast du schon gesagt. Wir kommen auch schon zum Ende. Ich habe noch eine Zahl mit 59% der Creatorinnen sagen, dass Pausen langfristig ihre Kreativität und ihr Engagement steigern. Gibt's Vorbilder, andere Branchen, andere Länder, Unternehmen, wo du das Gefühl hast, die leben das voll gut, dieses Pausen, dieses ein bisschen mehr healthy Hustle Culture, wo vielleicht dann einfach eine andere Mentalität dem Ganzen gegenüber herrscht?
Ich glaube, für solche Auszeiten oder Vorbilder gehe ich gerne komplett aus der Branche raus. Also da bin ich jetzt gar nicht so in der Hustle oder
Kreativität. In Wiener Ämter.
Zum Beispiel. Aber ohne Spaß. Aber ohne Spaß eigentlich, ja. Ich denke mir manchmal schon, wenn ich irgendwo sitze, und sei es ein Lokal, wo jemand einfach seine Basis chillt und ich schon von einer Arschbacke auf die andere denke mir, jetzt nimm halt meine Bestellung auf, und mir denke, eigentlich, weißt du was, eigentlich beneide ich dich. Ich beneide dich für dein Tempo, ich beneide dich für deine Entspannung. Und das Nervensystem ist ja auch deshalb überlastet, weil wir alle immer glauben, wir müssen alles innerhalb von, weiß ich nicht, wie vielen Bruchteilen einer Sekunde erledigt haben. Also ich schaue mich, Wiener Ämter, warum eigentlich nicht? Das ist doch eigentlich schön. Und halt wirklich irgendwo zu sagen, als Stadtkind natürlich, mich irgendwo in eine abgelegenere Gegend zu bewegen.
Das ist ja auch dein Happy Place, oder? Ja. Dein Batterieauflade-Tool. Ja, letzte Frage. Was wäre dein Wunsch? Was könnte jede Person, egal ob jetzt als Creatorin, Marke, Agentur, anders machen ab morgen, um diesem Druck ein bisschen zu entgehen und dieses permanente Online-Sein, diesen Schatten der permanenten Online-Aktivität ein bisschen von sich zu weichen?
offline gehen? Das ist jetzt ein bisschen eine plumpe Antwort, aber ich denke mir, das ist wirklich, also ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen so Sklaven unserer selbst, weil es ist wirklich sehr simpel, wir legen das Handy weg. Und wenn du diese Rechnung einfach nur machst und sagst, ich rechne mir jetzt aus, wie viele Stunden meines Lebens ich online bin oder vor einem Bildschirm bin, dich da wieder rauszureißen und das Leben zu erleben. Ich weiß, es ist eine sehr plumpe Antwort, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir stellen uns ein bisschen in eine Opferhaltung und sagen, oh Gott, wir können nichts tun, das ist alles so viel Druck und online ist alles so furchtbar und schnelllebig. Aber das Coole ist an diesem Handy, das kann man weglegen und kann einfach in seinem Leben weiterleben, ohne diesem Ding.
Gut, dass du das am Ende des Podcasts gesagt hast, nicht am Anfang, weil sonst würden alle Leute abdrehen.
Nein, das aber kann man ja nicht mehr laufen lassen.
Das stimmt.
Das liebe ich ja am Podcast. Das kann und man nicht mehr
ja, es klingt vielleicht plump, aber oft sind halt auch die einfachsten Antworten.
Ja, sorry, dass ich da jetzt nichts Komplexeres habe, aber nein, es ist manchmal wirklich einfach nur das. Geh offline, geh wirklich offline und sieh, wie sich das Leben
intentional auch
anders anfühlt, wie es plötzlich entschleunigt und wie wenig du wieder zurückgehen willst. Es ist wirklich so. Diese Auszeiten sind Gold wert.
Dann beenden wir damit diese Folge, gehen jetzt beide offline und yeah. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.